Ja, ich möchte ein Stück weit Sie einführen, bevor ich so ein bisschen meine Geschichte erzähle, was in einem Moslem vor sich geht, wenn er mit christlicher Nachricht, mit christlichen Punkten in Berührung kommt, möchte ich Sie ein wenig einführen, und zwar relativ rasch. So eine kleine Einführung in den Islam, nicht, dass Sie das nicht wissen. Ich bin mir sicher, Sie haben viel über den Islam gelesen, gehört, im Fernsehen vielleicht gesehen. Aber vielleicht ist es ganz gut, mal so einiges hoch oder aufzurufen, damit wir ein bisschen den Hintergrund, den Background verstehen können. Ganz kurz, was viele Moslems und auch viele Christen nicht wissen, dass bevor es den Islam gegeben hat, war die Welt Arabien, nicht diese ganze Gegend, war Heidentum und Götzenkult pur, wurde praktiziert. Wenn man jetzt einen Moslem fragen würde, wie lange gibt es die islamische Religion, dann werden sie sagen, es geht zurück bis Abraham. Abraham, der Vater der Moslems, hat seinen Sohn Ismael, sagen sie, die Christen und die Juden sagen Isaac, also bei den ersten zwei Buchstaben sind wir uns einig, IS, ja, aber dann nicht mehr. Und von daher kommen die Moslems. Das stimmt leider so nicht. Die arabische Bevölkerung, also das Volk, ja. Aber zu der Zeit, bevor Mohammed kam, war diese ganze Region Heidentum und Götzenkult pur, wurde da praktiziert. Also es war nichts mit dem Islam. Islam ist eine nachchristliche Religion. Und sie hat mit einem Gründer zu tun, und der Gründer ist der Mohammed, der Hazrat Mohammed, der 577 bis 632 gelebt hat. Also ganz klar eine nachchristliche Geschichte. Und als er dann kam, das müssen Sie sich so vorstellen, Götzenkult pur in Mekka, und kommt und sagt, es gibt nur einen einzigen Gott. Ja? Sie können sich vorstellen, wie die damalige Bevölkerung darauf reagiert hat. Die haben mit den Götzenkult, mit den Götzenfiguren einen Handel getrieben. Es gab 360 Götter. Pro Tag wurde ein Gott angebetet. 360 Tage, 12 mal 30 Tage, ja, sind 360 Götter. Also es war Götzenkult wirklich pur. Das wissen nicht alle Moslems, das wissen auch nicht die Christen. Einige sicherlich. Und da ist eben wichtig. Und er kam eben zu den Mekkanern und sagte, es gibt nur einen Gott, wir sollen den Monotheismus haben, also ein Gott glauben. Und die Mekkaner waren nicht sehr begeistert. Sie haben Probleme gemacht. Und da kam diese Geschichte mit der berühmten Flucht nach Medina. Das ist die berühmte Hijra. Die Flucht nach Medina. Mohammed musst du fliehen, weil die Mekkaner Probleme gemacht haben. Und diese Hijra, da streiten sich manchmal die Gelehrten, es ist der 25. September 622 oder der 17. Juli 622, ist der Beginn der islamischen Zeitrechnung. Das ist interessant. Jede Religion hat doch eine gewisse Zeitrechnung, ja? Auch das Christentum, wann beginnt das Christentum? Mit Null. Nach Christus, vor Christus. Und das ist hier der Zeitpunkt der islamischen Zeitrechnung. 622 am 25. oder 16. Juni, ja, im September. Das ist eben der Punkt. Und ich habe ein Bild zu Hause von meinem Großvater. Der ist geboren 1300 und noch etwas. Und auf seinem Grabstein steht, also 1300 noch etwas, ich weiß nicht mal genau, gestorben ist er 1977. Und die meisten hier, die werden sagen, ja wunderbar, wie ist dieser Mann so alt geworden, über 600 Jahre? Ganz einfach. Mein Großvater ist in der islamischen Zeitrechnung geboren, denn vor etwa 90 Jahren hat die Türkei noch die islamische Zeitrechnung gehabt. Und wir haben Persisch geschrieben. Und da kam der Mustafa Kemal Pascha Atatürk, ja, ist ja bekannt, der Vater der Türken, Atatürk. Und er hat das ABC eingeführt, das Persische abgeschafft und die westliche Zeitrechnung. Und somit ist der Großvater 1300 sowieso geboren, 1977 gestorben. Der ist über 600 Jahre alt geworden. Er hat den Monotheismus eingeführt und er hat einen dieser 360 Götter. Und er hieß Elah, hatte ausgewählt und hat gesagt, wir müssen diesen einen Gott anbeten, alle anderen Götter weg. Und wenn Sie jetzt das Wort Elah hören, woran denken Sie da sofort? Allah, an was denken Sie noch? Elia, Elohim. Man merkt sofort diese Bezeichnung, nicht der Hebräer, nicht für Gott. Elohim, Allah. Und deshalb ist eben dieser eine Gott zu dem einen Gott eingeführt worden, Elah. Der Islam hat sich ausgebreitet, erstmal friedlich, dann natürlich ein bisschen militant, als er dann von Medina kam und wurde zu einer ganz großen Weltreligion. Und 1,3 Milliarden Menschen sind Moslems. Bitte sagen Sie nicht Mohammedaner. Das hören Moslems nicht so gerne. Weil Mohammedaner sind Menschen, die Mohammed folgen. Und sie wollen das nicht. Sie sind Moslems, sie sind praktisch ein Mensch, SLM, das ist der Wortstamm, Moslem, SLM, heißt nicht Frieden, wie manche erklären, wie Shalom, hat auch diese Wurzel, SLM, sondern es heißt einfach, SLM heißt Unterwerfung, Unterordnung. Also der Islam, SLM, ist die Religion der Unterordnung unter Allah und der Moslem, die gleiche Wurzel, ist der sich untergeordnet hat. Ja? Ich möchte Ihnen ganz kurz, darüber könnte man viel sagen, aber denke ich mal, die fünf Säulen im Islam ganz kurz darlegen. Das Bekenntnis. Mohammed, also Allah ist eins und Mohammed ist sein Prophet. Das ist ein wichtiges Bekenntnis. Wenn ein Mensch im Sterben noch diese Worte murmelt, Allah ist eins und Mohammed ist sein Prophet, kann er noch erlöst werden. Und wenn ich jetzt über die einige Punkte rede und nachher noch einige Details erkläre, bitte, es geht nicht darum, irgendeine Religion schlecht zu machen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es nicht, Religion schlecht zu machen. Aber unsere Aufgabe ist es, vielleicht sich gegenseitig kennenzulernen und voneinander Respekt und Achtung zu haben. Also das Bekenntnis. Das zweite ist das Gebet. Salat. Bitte nicht sagen, das, was die sagen, ist alles Salat. Ja? Das heißt, aus dem arabischen Salat ist das Gebet. Fünfmal beten Richtung Mekka. Sie haben bestimmt Arbeitskollegen oder Nachbarn, die wirklich mutig ihren Teppich auspacken und Richtung Mekka ihren Teppich stellen und beten. Reisende haben mir erzählt, wenn sie in Arabien sind oder islamischen Ländern und plötzlich ist Gebetszeit, der Muezzin ruft aus seinem Minarett, steigt einfach aus, sagte mir eine Reisende, aus seinem Taxi, holt hinten aus dem Kofferraum seinen Teppich raus, geht Richtung Mekka und dann betet er auf dem Bordsteig. Ja, das ist dieses fünfmalige Beten, Salat Richtung Mekka. Ramadan. Bitte nicht mit dem bayerischen Ramadama verwechseln. Das heißt, wir räumen auf. Ja? Ramadan, das ist dieser sogenannte Fastenmonat. Eben, und er ist jedes Jahr, verschiebt er sich um eine Woche nach der westlichen Zeitrechnung. Warum? Denn nach der islamischen Zeitrechnung hat ein Monat 30 Tage, 12 Monate, 12 mal 30. Und wie viel haben wir in dem Westen? 365 Tage, ja, und dann noch eben Schaltjahr. Das heißt also, um diese Tage verschiebt sich immer diese Zeit des Ramadans, da wird etwa ein Monat gefastet, nichts gegessen, nichts getrunken, etliche konservative Moslems, die schlucken nicht mal ihre Spucke runter. Ich kann mich erinnern, ich habe das auch viele Jahre praktiziert. Man könnte sagen, warum machen die das? Aber der eigentliche Grund ist, dass man spürt und erlebt, wie es ist, wenn man nichts isst, dass man den Bedürftigen besser verstehen kann. Ja, das ist die eigentliche Idee auch von diesem Ramadan. Nach dem Ramadan kommen die Opferfeste, die Schlachtfeste, die Zuckerfeste und alles mögliche Fest. Da wird gefeiert und gegessen. Jetzt ist Ramadan vorbei und man teilt mit anderen Familien. Das ist die dritte Säule. Die vierte Säule im Islam, das ist die Gebefreudigkeit, das Opfer, das, also sogenannte, der sogenannte Zehnte. Es ist nicht ganz so wie in dem biblischen, in der biblischen Ordnung mit 10% des Einkommens, die manche christliche Kirchen praktizieren. Es ist etwa 2,5% vom Einkommen, circa. Und dann natürlich die letzte Säule, Pilgern nach Mekka. Einmal im Jahr oder einmal im Leben, sollte man sagen, sollte ein Moslem nach Mekka pilgern. Und wenn er das geschafft hat, dann ist er ein Hajjir. Was Besonderes, ja? Ich habe es noch nicht geschafft, ja? Ich würde ja hinfahren, rein aus Interesse, aber wenn Sie erfahren würden, welchen Weg ich gegangen bin, könnte ich einige Probleme geben, ja? Ob man das provozieren sollte, wäre nicht gut. Also es ist was Besonderes. Sie haben das bestimmt schon im Fernsehen gesehen. Da ist diese schwarze Kaaba und da sind Tausende, Abertausende Menschen, zum Teil wirklich Zigtausende, und die drehen dann 7-mal um diese schwarze Kaaba, in der richtigen Richtung natürlich, und dann gehen sie natürlich raus und dann kommen die anderen wiederum und gehen weiter. Also Millionen, Millionen pilgern nach Mekka. Und im Islam ist der Koran und Hadith die Grundlage. Ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, Koran, ja, Koran, ich habe hier eine Übersetzung dabei, Deutsch, der Koran, Übersetzung von Rudi Parrett. Das ist eine wissenschaftlich anerkannte Übersetzung, die ist auch in der islamischen Welt anerkannt als eine wissenschaftliche, gute Übersetzung. Koran auf der einen Seite, und der Koran hat 114 Kapiteln. Sie müssen sich den Koran vorstellen wie ein Psalmbuch. Psalm hat ja, glaube ich, 150 Kapitel, ja? Und der Koran hat 114 Kapiteln und hat Verse, Suren, ja? Und deshalb der Koran als die Grundlage. Und die zweite Basis für den islamischen Glauben ist die Hadith. Was ist die Hadith? Die Hadith ist das, was der Mohammed in seinem Leben gesagt hat und wie Mohammed in seinem Leben praktisch gelebt hat. Und diese Sammlung, dieses Sagen und Leben wurde gesammelt, und das ist die Sammlung der Hadith. Und diese Überlieferung, diese Sammlung und der Koran bilden den Glauben und die Basis für den Islam. Oft ist es so, dass sogar die Hadith noch einen größeren Wert hat als der Koran. Das Wort Koran heißt aus dem Arabischen lies übersetzt. Zitiere heißt das. Rezitiere, das Wort Koran. Und deshalb rezitieren, lesen, zitieren Moslems den Koran. Also es ist nicht wichtig für einen Moslem, den Koran zu analysieren, zu studieren, exegetisch zu zerlegen, das Umfeld anzuschauen. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist, Koranverse zu rezitieren, zu sagen. Sei es im Gebet, die erste Sure, sei es so im Alltag, ja, einfach zu rezitieren. Es ist also nicht wichtig zu verstehen. Das kann jetzt Sie ein bisschen irritieren, denn da müssten wir etwa 500, 600, 700 Jahre zurückgehen in die christliche Geschichte. Da durfte man auch etwas nicht machen. Der Laie durfte die Bibel nicht lesen. Das musste der Priester lesen, erklären, interpretieren. Und so müssen Sie sich jetzt vorstellen, es ist für einen Moslem nicht wichtig, weil im Himmel Arabisch gesprochen wird und der Koran ist Arabisch und es ist richtig. Man muss es nicht analysieren. Wenn man es analysiert, ist es ein Zeichen des Unglaubens. So nimmt man den Koran als gegebene Wahrheit an. Ich dachte immer, im Himmel spricht man Englisch. Ja, nicht Englisch, ja, Englisch. Aber man spricht im Himmel Arabisch. Das wird ja spannend werden. Das ist mal so als die Grundlage. Dann gibt es noch 6 Artikel des Glaubens, also was einen Moslem prägt und wie er lebt und denkt. Und da ist zum Beispiel die Lehre über Gott, über Allah. Und wenn Sie Allah meinen, dann meinen Sie einfach Gott. Also wir sollten das akzeptieren und auch respektieren. Er ist der Schöpfer, Erhalter, der Allmächtige. Er hat 99 Namen, sowohl im Koran als auch im Hadith wird das überliefert. Und 99 der schönsten Namen, die es gibt. Vielleicht haben Sie schon mal einen Moslem gesehen, der hat eine Kette in der Hand gehabt. Können Sie sich vielleicht erinnern? Und er hat jetzt keine Gymnastik der Finger gemacht, wenn er so die Kette durchgeht, sondern er ist den Namen, die Namen Allahs durchgegangen. Und diese Kette, dieses Tesbih, hatte 33 Steine. Und er geht sie dreimal durch. Dreimal 33 nach Adam Ries ist 99. Und er geht sie durch. Der Allmächtige, der Barmherzige, der Gnädige. Die schönsten Namen, die es für Allah gibt. Ich frage Sie, ist das etwas Schönes, die schönen Namen Allahs durchzugehen? Ist das etwas Schlimmes? Ist doch etwas Schönes. Nach islamischer Überlieferung, also nicht im Koran fixiert, aber nach islamischer Überlieferung hat Allah 100 Namen. Es gibt auch den 100. Namen. Und ich werde dann nachher im letzten Teil über diesen 100. Namen Allahs nachher kurz berichten. Aber dieser 100. Name Allahs ist im Verborgenen. Das weiß niemand. Und ich habe diesen Namen entdeckt. Nachher werde ich darüber etwas reden. Also Schöpfung. Allah hat alles geschaffen, er ist der Erhalter, der Allmächtige, die Engel, die Lehre über die Engel. Aus dem Licht erschaffen, Allahs Verwalter, zwei Schutzengel haben wir, Azrael und Jebrail. Das heißt, wir haben zwei Engel auf der rechten und linken Seite unserer Schulter, die schreiben die guten und die schlechten Taten auf. Und am Ende gibt es eine Prüfung. Wie wird die Waage stehen? Die guten Taten oder die schlechten? Und das ist entscheidend dann am jüngsten Tag beim Gericht. Darüber werde ich nachher noch etwas sagen. Und die Djinn, haben Sie schon mal von Djinn gehört? Aladdin und die Wunderlampe und ein bisschen reiben so, ne? Kommt ein Djinn. Djinn, die sind aus Feuer geschaffen und sie müssen nicht schlecht sein. Sie können gut sein und schlecht sein. Ja? Beides, aber sie müssen nicht generell schlecht sein. Die Bücher, das Bekenntnis des Islams, zu den Büchern, zu Tora, Psalmen und Propheten und Evangelien und dem Koran. Ein ganz klarer Hinweis im Koran, dass wir diese Bücher heilig halten sollen, wertschätzen sollen und auch lesen sollen. Das steht drin, Sure 10, 94 zum Beispiel. Ganz klar sagt Mohammed, wenn du mir nicht glaubst, die Geschichten, dann geh zu denen, die die Schriften gelesen haben. Und Schriften ist immer im Koran. Tora, das, also die fünf Bücher Mose, Psalmen und Propheten, kennen wir aus der Bibel, ja, und das Evangelium von Jesus. Nach islamischer Version gab es 4 Offenbarungen. Erstens im Tora, Psalmen und Propheten, Evangelien und der Koran als die letzte Offenbarung. Viele Propheten sind bekannt, nicht am Alten Testament 18, im Neuen Testament 3 und Mohammed ist der letzte Prophet. Die letzten Ereignisse, Gericht, Auferstehung, Paradies, Hölle, das ist dem Islam bekannt und das lehrt sie gerade eben das Gericht. Wir werden das nachher noch ein bisschen anschauen. Und natürlich auch der Glaube an die Prädestination. Also Gutes und Böses, alles, was dem Menschen begegnet, ist von Gott vorherbestimmt. Und vielleicht haben Sie schon mal den Satz gehört, Inshallah oder Kismet oder Kader, nicht? Wenn jemand einen Schicksalsschlag trifft, dann sagt man ganz einfach, Kader, das ist dein Schicksal, was für dich bestimmt ist. Manchmal beobachtet man eben, dass diese Menschen mit Schicksalsschlägen besser umgehen können, weil das hilft ihnen, weil sie sagen, okay, das hat Gott vorher bestimmt. Prädestination, das Gute und das Böse. Natürlich ist das auch ein Boden für den Aberglauben, für die Magie, dass gewisse Dinge auf uns treffen und wir haben keinen Einfluss drauf. So, das war mal eben hier ganz kurz eine Einführung und ich möchte sie ein Stück weit weiterführen, ja, an der Kritik, denn der Islam kritisiert ja das Christentum und der Islam kritisiert ja auch die Bibel. Und die Frage, wollen wir jetzt hier stellen, ist das berechtigt? Und ich werde Ihnen hier ganz offen hier einige Probleme aufzeigen, einige Kritiken, die der Islam einfach das Christentum hier kritisiert. Der Islam kritisiert die Dreieinigkeit. die im Christentum gelehrt und praktiziert wird. Der Islam kritisiert diesen sogenannten stellvertretenden Tod Jesu. Sie sagen, wir brauchen keinen Stellvertreter. Woher kommt das? Das kritisieren sie. Der Islam kritisiert die Bibel, dass die Bibel verfälscht worden ist, sagen sie. Ja, der Islam kritisiert den Westen, das Christentum insgesamt, weil sie sagen, die Christen heißen nur so, aber sie sind Unheilige, sie sind Ungläubige, so wie sie leben, ist total daneben. Ihr Glaube und ihr Tun stimmt nicht überein. Und das ist ein Problem für Moslems. Und der Islam kritisiert und viele Gläubige kritisieren, dass eben der Islam pauschal und gesamt verurteilt wird, ohne richtig hinzuhören. Die werden wir ganz kurz mal anschauen, das Problem der Dreieinigkeit. Es gibt, ich werde sie einmal ganz schnell durchgehen, eine ganze Fülle von koranischen Texten, die ganz klar sagen, hier, Sie können es lesen, es gibt keinen Gott außer ihm. Ja? Und das weiter unten, Gott ist einer allein, es gibt keinen Gott außer ihm. Der Gedanke, es gibt nur einen Gott und keine drei Götter, immer wieder erwähnt es der Koran in aller Deutlichkeit. Oder hier, ja, wie es heißt weiter unten, dass Gott in einem drei sei. Gott ist nur ein einziger, gepriesen sei er. Das heißt, Sie müssen sich das so vorstellen, der Moslem erfährt das von einem Christen. Sie sagen, wir glauben an den alleinigen Gott. Es gibt nur einen Gott, sagen die Christen. Sagen Sie das? Im gleichen Atemzug sagen die Christen, aber sie sind drei. Und das ist für einen Moslem unlogisch. Moment mal, ist das jetzt einer oder ist es jetzt drei? Entweder oder, Katz oder Koda, sagt man in Bayern, ja? Was willst du, sagen sie? Ist das jetzt eins oder drei? Und das eben, sagen sie, wie könnt ihr eins sagen und gleichzeitig drei meinen? Das kritisieren sie sehr stark. Oder hier, noch ein anderer. Gott ist einer von dreien. Wer das sagt? Es ist nicht so, es ist nur ein einziger Gott. Jede Menge Parallelstellen. Ich habe einen ganzen Index da erstellt, wo diese ganzen Texte da angegeben werden. Und jetzt möchte ich Ihnen erklären, warum der Islam die Dreieinigkeit ablehnt. Denn der Islam entsteht rein chronologisch, rein historisch in einer Zeit des Abfalls des Christentums. Sie wissen, Sie haben doch sicher gehört, dass das Christentum einen Abfall erlebt hat. Ja? Viele heidnische Elemente sind in das Christentum eingedrungen und genau in dieser Zeit entsteht der Islam. Ja, eben Korantexte, die die Dreieinigkeit, die Sonntagseinführung und Mönchtum, Einführung der Priester in vielen Stellen kritisiert. Und sie sagen, wie und warum habt ihr die alten Systeme verändert? Es ist sehr interessant, dass der Islam von Historikern und der Koran vor allem und die Überlieferung zum Teil auch als ein interessanter Beleg gesehen wird für den Abfall des Christentums. Und viele Moslems, und auch ich werde Ihnen einen Text zeigen, kritisieren jetzt nicht die Dreieinigkeit in dem Sinne, wie die Christen das in ihrer Zusammensetzung verstehen, sondern die Dreieinigkeit vor allem Gott, Vater, wie sagen Christen noch zu Maria? Mutter Gottes, ja, und dann Jesus. Und das Problem ist, dass eben die Moslems damit einen sexuellen Akt verbinden. Sie sagen in ihrer Vorstellung, jetzt hat Gott Vater mit Mutter Gottes was gehabt? Sex. Und jetzt kam der Sohn Jesus. Und das ist Gotteslästerung. Und wenn ich das höre, sage ich den Moslems, jawohl, das ist Gotteslästerung. Das glauben wir so nicht, ja? Und eben dieser Text, wo es heißt, nicht hier mich, meine Mutter, zu Göttern neben Gott beizustellen, das ist nicht richtig so. Und die Ablehnung der Dreieinigkeit und aus dem Kontext des Götzenkultes in der arabischen Welt müssen wir verstehen, es ist verständlich. Mohammed kommt nach Mekka, sieht Haufen Götter, 360, jeden Tag wird ein Gott angebetet und er sagt, er möchte einen einführen, Allah, Allah. Und für ihn ist wichtig, Monotheismus, ein Gott. Ich beschreibe das jetzt aus der Sicht natürlich der Moslems. Das sollte auch so verstanden werden. Das Problem des stellvertretenden Todes Jesu als Opfer.
Sie sagen ganz klar und deutlich, der allmächtige Gott braucht kein Instrument, keinen Weg oder keinen Ersatz, um die Menschen zu erlösen. Warum ist das notwendig, sagen sie? Gott kann doch direkt vergeben. Er ist doch allmächtig. Im Alten Testament musste er auch direkt vergeben. Da gab es auch keinen Mittler außer dem Priester. Er kann vergeben, wem er will. Er braucht kein Opfer dafür. Nicht? Auch wenn Jesus sein Leben, sein sündloses Leben als das Zeichen, ein beeindruckendes Zeichen gesehen wird im Islam, im Koran, in der Hadith. Dennoch braucht Gott keinen Ersatz. Natürlich, hier lesen wir wieder, und Jesus, dem Sohn der Maria, haben wir die klaren Beweise gegeben und ihn mit dem Heiligen Geist gestärkt. Wenn man den Koran liest und studiert und analysiert, stellt man sehr viele Texte fest, entdeckt man, die Jesus sehr hochheben, als beeindruckendes Zeichen darstellen. Und manchmal fragen wir uns, können das oder lesen das die Moslems nicht? Und ich muss Ihnen sagen, ohne dass ich das jetzt böse meine oder schlecht meine und die Leute schlecht reden will, 95% der Moslems zitieren den Koran, können sogar bis zur Hälfte, sogar ganze Teile zitieren, aber sie verstehen es nicht. Es ist nicht wichtig, es zu verstehen. Ja? Und wir, die wir dann natürlich analytisch vorgehen, kann man natürlich hier ein bisschen analysieren. Es gibt auch Theologen im Islam, die das auch gut analysieren können. Problem der Verfälschung der Schrift. Im Islam wird ganz klar und deutlich gesagt, die Bibel ist verfälscht worden. Deshalb gab es ja die vierte Offenbarung, den Koran, als Richtigstellung der Verfälschungen der letzten drei Bücher. Und ich habe dieses Wort der Idee der Verfälschung im Islam, im Volksislam, also in der Volksfrömmigkeit, auch in der Theologie im Islam untersucht. Nirgends wird im Koran noch in der Hadith gesagt, dass Menschen die Schrift verändert haben. Nirgends. Alle Worte, die ich untersucht habe, sagen nur, dass die Menschen das Wort Gottes, also Wortlaut der Schrift, nur verdreht haben, als würde es von ihr stammen. Nirgends habe ich es gefunden. Aber im Volksislam, in den Köpfen der Leute, ist ganz klar und deutlich, die Schrift ist verfälscht. Es ist verändert worden. Ja? Weil es auch so im Volksislam weitergegeben wird. Und dann kommt natürlich etwas im Islam auch zum Tragen, das ist dieses sakrale Verständnis. Das heißt, in der Bibel werden Menschen erwähnt, Propheten, Abraham, Lot, Aaron und so weiter, David. Und da werden auch negative Elemente berichtet. Zum Beispiel Abrahams Lüge. Wenn es ein Moslem hört und sagt, was, wie bitte? Abraham hat gelogen? Niet werden sie nicht sagen, das ist russisch, ja. Niemals werden sie sagen, niemals. Abraham kann nicht gelogen haben, unmöglich. Das heißt, die ehrliche, authentische Berichterstattung der Bibel sagt ihnen, da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Wie kann denn hier David die Ehe brechen, den Uriah töten, Salomo plötzlich Götzendiener werden? So steht es ja in der Bibel drin. Ich habe festgestellt, auch wenn viele im Volksislam, also diese praktizierende Version der islamischen Religion, sagen auch, Mohammed hat keine Sünde getan. Ich habe einen Text gefunden in Sure 40, 55, wo Mohammed sagt, es tut mir leid, vergib mir meine Sünden, die ich gemacht habe vor dir. Selbst Mohammed sagt das. Und das muss man auch eben verstehen oder auch lesen, wenn man eben auch da Zugang hat, eben zum Koran. Es gibt eine islamische Fakultät, die sich mit Ungenauigkeiten mit der Bibel beschäftigt. Namen, Zahlen und. Die verschiedenen Augenzeugen berichten in den Evangelien, die sagen, ein Buch muss eine Harmonie haben. Aber dabei ist ja die Echtheit dadurch bewiesen, dass es vier verschiedene Versionen vielleicht gegeben hat der Evangelien, weil es vier verschiedene Gesichtspunkte gab. Ist authentischer, echter, als zu sagen, sie müssen voll übereinstimmen. Dann belegen sie es auch noch durch das Barnabas-Evangelium. Ein Pseudo-Evangelium, und die deuten sehr viel aus dem Barnabas-Evangelium. Und sie sagen, das Barnabas-Evangelium, das ist das richtige Evangelium, nicht die vier Evangelien. Wobei eben das Barnabas-Evangelium in vielen Punkten der islamischen Religion gewaltig widerspricht. Also wie kann man ein Buch zitieren, was dem Islam komplett widerspricht, auch in manchen Punkten. Also Problem der Verfälschung. Ich erzähle das deshalb, diese Probleme, weil es zu einem bestimmten Schluss kommt, diese ganzen Probleme. Nicht, die bereiten einen Boden vor, eine Unmöglichkeit, eben vielleicht über einen anderen Glauben nachzudenken. Problem des unheiligen Lebens der Bekenner des Christentums. Moslems zweifeln an der Ernsthaftigkeit der Christen. Ihr Leben spricht eine andere Sprache als ihr Glaube. Für den Moslem ist Westen und Christentum identisch. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Der Moslem schaut jetzt sozusagen den westlichen Menschen an, den Westen, und sieht, wie gelebt wird. Und er sagt, so ist negativ auch das Christentum. Sie machen keinen Unterschied. Alles kommt in einem Topf, vor allem in Volksislam, also in der Volksfrömmigkeit, das ja weit über 90% der Moslems letzten Endes definiert. Diskrepanz zwischen dem Anspruch des Christentums und der Gesellschaft. Sie sehen das. Alte Leute werden in Altenheime abgeschoben. Moral hat keine Bedeutung mehr. Die Familie verliert zunehmend ihre Funktion und Existenz. Kein Respekt, keine Achtung voreinander. Werteverfall in allen Ebenen. Und wenn Sie heute sagen, in der Öffentlichkeit, Gott hat diese Welt geschaffen, im Westen, was glauben Sie, was passieren wird? Sie werden regelrecht gesteinigt, weil die scheinbare Wissenschaft sagt, die es auch nicht beweisen kann, wir stammen von den Affen. Ja? Und das kriegen die mit. Und die sagen, die glauben nicht mal an einen Schöpfergott. Und sie sagen, ihr 2,1 Milliarden Christen, sagen sie, wo ist eure Echtheit? Wenn das, was ihr darstellt, die Echtheit ist, dann sagen sie, niet. Und das sollen wir werden? Es ist für einen Moslem eine Schande, Christ zu werden. Das muss uns bewusst sein. Christ werden bedeutet, ein Ungläubiger zu werden. Ein Allesesser und Trinker. Einer, der keine moralische Vorstellung hat. Einer, der keinen Respekt hat. Einer, der an den Schöpfergott nicht glaubt. Das heißt, wenn jetzt ein Moslem Christ wird, wird er ein Ungläubiger. Das müssen Sie verstehen, weil Sie die Probleme sehen. Ja? Und es ist eine Schande und auch Unglauben, eine unvergebbare Sünde, Christ zu werden. Vielleicht noch ein Punkt. Die Pauschalverurteilung des Islams. Wenn Sie die Medien angucken, wird der Islam instrumentalisiert für einen weltweiten Antiterrorkampf. Haben Sie das beobachtet? Ja? 11. September 2001. Wir müssen gegen den Terrorismus ankämpfen. Und alle Staaten, sagt die USA, die nicht dagegen kämpfen, sind auch unsere Gegner. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und hier wird der Islam instrumentalisiert. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Das ist meine Empfehlung. Wenn also Politiker oder Soziologen mich fragen, dann gebe ich ihnen eine Empfehlung, bitte da nicht zu fest rühren. Denn wenn man da zu fest rührt, ja, werden die größten Probleme in dieser Welt vorbereitet. Das sollten wir nicht tun. Ja? Die Haltung der westlichen Mächte, dass jeder Moslem ein potenzieller Terrorist ist, ein Schläfer. Haben Sie schon mal diesen Begriff gehört? Einer, der in der islamischen Struktur, in der christlichen Strukturwelt lebt und einer, wenn er richtig tickt, im richtigen Moment durchknallt und dann ist er eine Bombe, eine lebendige Bombe, dann gibt es eine Bombenstimmung. Ja? Das ist die Haltung der westlichen Mächte. Und glauben Sie mir, auch ich hatte Leute vor der Tür stehen von der Sondereinheit der Inneneinrichtungen in Deutschland, Sondereinheit für Top-Terroristen. Die standen vor der Tür. Und sie waren plötzlich da. Ich habe einen Schreck bekommen. Immer wenn ich Polizisten sehe, dann kriege ich weiche Knie. Ich weiß nicht warum. Es ist immer so. Und dann picken sie dich genau raus, weil sie merken, du kriegst weiche Knie. Ja? Und dabei ist ja alles umsonst. Aber die waren da und sie kamen rein. Die haben Fragen gestellt. Fragen gestellt. Was halten Sie vom Papst und dieses und jenes? Und ich habe die Fragen beantwortet. Und dann sage ich, hören Sie, was wollen Sie von mir? Und dann haben sie ausgerückt. Dann haben sie gesagt, ja, Sie sind für uns auf der Liste, Schläfer, Top-Terrorist. Und sogar noch einen Top-Top-Terrorist, weil ich auch noch im Mantel des christlichen Glaubens bin. die sind noch gefährlicher. Der hat sich hineingeschleust in das Christentum, damit man ihn nicht erkennt. Stellen Sie sich das mal vor. Und dann habe ich den Leuten erklärt, dass ich genau das versuche zu verhindern, dass Menschen das tun. Dann habe ich ihnen erklärt, was Dschihad, dieser heilige Krieg im Islam bedeutet. Dschihad der Augen, dass man nicht Böses sieht, kämpf gegen dein Auge. Dschihad der Zunge, sag nicht alles, was in deinen Gedanken kommt. Ja? Dschihad der Hände, tu nicht Böses, kämpfe dagegen. Und wenn es sein muss, wenn ein Gläubiger dich angreift, verteidige dich. Diese vier Versionen des Dschihad gibt es. Das habe ich ihm erklärt. Und die waren so fasziniert, diese Kripo-Beamten. Die sagten, können wir sie einladen bei der Kripo, da gibt es eine große Veranstaltung, da möchten wir, dass sie einen Vortrag halten. Und ich sage, natürlich mache ich das. Ja? Und haben sie mich dann eben zu der Kripo eine Einladung geschickt. Und das ist auch ganz nett. Also, diese Leute als potenzielle Schläfer zu sehen, ist äußerst gefährlich. Wir tun diesen Menschen sehr viel Unrecht. Und das sollten wir nicht tun. Die Schikane des Westens gegen die islamischen Länder und die Einschränkung ihrer nationalen Rechte. Warum erwähne ich das? Ich bin nicht ein Anwalt der Moslems. Ich möchte nicht einfach irgendein Richter spielen. Ich möchte Ihnen nur Fakten liefern, was eben das sehr schlecht, das Bild des Christentums sehr schlecht darstellt und das Christentum letztendlich schlecht macht. Das ist die Problematik. Und das ist die Pauschalverurteilung. Nicht, wenn es einem nicht passt, ja, dann sagt man, ja, du hast viel Öl, Irak, warum? Du kriegst kein Geld, du kriegst Lebensmittel. Ja? Das kriegen die Leute mit. Und diese Leute sind emotionale Bomben im wahrsten Sinne des Wortes. Sie sagen, sag mal, wie gehen die mit uns um? Ja? So reagieren sie. Die Ignorierung der Berichte. Atombehörde El Baradei, Gutachter Clark. Haben Sie das irgendwie mitgekriegt? Ich analysiere das sehr, sehr genau. Ich dokumentiere das auch. Zum Beispiel diese Geschichte mit Clark. Clark war der Gutachter, bevor eben die Alliierten mit Amerika in Irak sozusagen einmarschiert sind. Kennen Sie den Bericht von Clark, was er geschrieben hat? Ich gebe Ihnen eine Empfehlung. Schauen Sie sich diesen Bericht an. Lesen Sie diesen Bericht. Natürlich ist Englisch, aber man kann es auch übersetzen lassen. Schauen Sie sich den mal an. Clark sagt ganz klar und deutlich, aus Irak geht keine Gefahr aus. Was sagen die anderen? Das ist eine Bedrohung. Wir müssen reinschlagen. Seltsamerweise ist Clark auf mysteriöse Weise gestorben, als dann immer mehr aufkam nach dem Krieg, hey, wir haben einen Fehler gemacht. Ja? Und das kriegen die Moslems mit. Und das ist eine tickende Bombe. Das ist nicht gut. Oder haben Sie letztens vor etwa einem Jahr den El Baradei gehört, als er seinen Bericht gab, seinen Gutachten? El Baradei ist der Präsident der Atombehörde in Wien. Sie kontrollieren und begutachten alle Anlagen. Es muss sozusagen über ihren Tisch gehen, dass alles in Ordnung ist. Ja, friedliche Zwecke und so weiter. Und El Baradei, ich schaue mir das an im Fernsehen, sagt ganz klar und deutlich, aus Iran, als sie reinschlagen wollten, geht keine Gefahr aus. Wir haben kein Recht und es gibt keine Grundlage, da reinzuhauen. 5 Minuten später, bitte schauen Sie sich das an. Glauben Sie nicht allem, was da immer gesagt wird. 5 Minuten später, Präsident Bush macht eine Rede an die Nation. Aufgrund dieses Berichtes von El Baradei. Und er sagt wörtlich, und ich habe mir es aufgeschrieben, notiert, wir müssen festhalten, die Atombehörde El Baradei hat bestätigt, wir müssen sie im Auge behalten und im richtigen Moment reinschlagen. Hey, Moment mal, du musst doch den Bericht angucken. Da steht genau das Gegenteil drin. Ja? Und das ist das, was hier passiert, eine Pauschalverurteilung. Und das ist nicht in Ordnung. Und wir rühren in dieser Suppe und diese Suppe, dieses Dynamit wird hochgehen. Und das ist nicht gut. Das sollten wir nicht tun. Ignorierung der Einwände der Einheimischen bei der Landeignung im Israel. Es ist etwas vor etwa 60 Jahren, 61 Jahren passiert in der Geschichte. Das ist einmalig. 1948 hat man den Palästinensern, das müssen Sie sich mal bitte vorstellen, ihr Gebiet weggenommen, die sie jahrhundertelang besessen haben und haben es einfach den Juden Israel gegeben. Jetzt stellen Sie sich mal vor, jemand kommt, die EU, und sagt, wir werden den Schweizern, welchen Teil soll man wegnehmen jetzt? Ich will jetzt nicht politisieren hier, ja? sagen wir mal die Ostschweiz, ja? Ist das gut? Jetzt kommt die EU und sagen wir mal, die Schweiz ist in der EU, schauen wir mal, ja? UNO, sie kommen und sagen, wir werden den Schweizern den Ostteil wegnehmen. Und wir geben es den Albanern. Da möchte ich bitte die Eidgenossen sehen, wie sie reagieren werden. Ja, das wäre genau das, was 1948 passiert ist. Eine Unmöglichkeit in der Geschichte. Und damit hat man dort ein Pulverfass installiert, das irgendwann mal in die Luft gehen könnte. Und es ist eigentlich kein religiöser Krieg, was dort passiert. Es wird leider auf dem Rücken der Religion noch geführt, leider Gottes. Ja? Die religiösen Führer nutzen das aus, die Dynamik, die Euphorie und das Durchgeknalltsein. Aber es ist eigentlich ein rein politisches Problem, was dort ist. Denn über viele Jahrhunderte haben Araber, Juden und auch dort Christen friedlich zusammen gelebt. Das beweist die Geschichte. Und da ist etwas passiert, was so in der Form nicht in Ordnung ist. Und wir haben da eine tickende Bombe, wo die Leute natürlich dann durchdrehen könnten. Die Ausfälle von Politikern und religiösen Führern. Vielleicht haben Sie es mitgekriegt. Ich analysiere das sehr genau. 2007 in Regensburg, unser Benny, Papst Benedikt, der, ich glaube, das ist der 16. muss er sein, ja? Genau. Und er sagte, nicht der Islam, aus dem Islam ist nichts Gutes hervorgekommen für diese Welt. Stellen Sie sich mal vor, das sagt ein religiöser Führer bei der Dynamik und bei diesem Potenzial der Moslems. Der sagt das. Und das hat eine Lawine ausgelöst. Und dann hat er versucht, das irgendwie zu entschuldigen und so weiter. Und das kriegen die Leute mit, diese Pauschalverurteilung. Und dann sagen sie, hey, was ist hier los? Die Welt ist gegen uns. Und es ist sehr leicht, viele, viele Millionen, vielleicht hunderte Millionen Menschen zu mobilisieren, die lebendige, ja, nicht Bomben, aber die eine Bombenstimmung haben, eine Bombentemperatur haben, die ganz anders auf Informationen reagieren, wie vielleicht unser einer oder eben im Westen. Da sollten wir vorsichtig sein. Eben, diese Probleme, dieses Denken, ja, begleitet oder eben beschäftigt die Moslems. Problem der Dreieinigkeit, Problem des Stellvertretens des Todes Jesu als Opfer, Problem der Verfälschung der Schrift, Problem des unheiligen Lebens der Bekenner des Christentums, Problem der Gesamtverurteilung des Islams. Und dann ist das Resultat ganz klar. Es ist eine Schande und es ist eine Blamage für einen Moslem, Christ zu werden. Ist das verständlich? Wenn die Leute so geprägt sind, ist doch verständlich, dass es eine Blamage ist, letzten Endes so Christ zu sein. Na gut, jetzt ist natürlich die Frage, wie ist es bei mir gelaufen? Und da möchte ich Sie ein bisschen in der Reise mitnehmen, in die Vergangenheit, wo ich noch ein bisschen dunkle Haare hatte. Jetzt bin ich international geworden durch meine grauen Haare. Früher war ich so dunkel, dass man mich an der Grenze schon angehalten hat. Hat man sofort gesehen, das ist ein Ausländer. Jetzt werde ich international. Wo ich noch jünger war, da habe ich etwas erlebt, das mein Leben total verändert hat. Ich war damals etwa 17, 18 Jahre alt und da hat eine Nachbarin, eine gläubige Christin, eine praktizierende Christin, mich auf eine christliche Hochzeit in der Adventgemeinde mitgenommen. Ich habe noch nie vorher eine christliche Hochzeit erlebt. Ich weiß nicht, haben Sie schon mal eine orientalische Hochzeit erlebt? Ich kann Ihnen nur raten, wenn Sie mal eine Gelegenheit haben, gehen Sie hin. Sie werden unglaublich freudig sein, ja. Sie werden auch freundlich aufgenommen. Sie sind ganz liebe Menschen, ja. Aber ich warne Sie, es wird viel getanzt, ja. Aber es ist Leben und Dynamik drin. Und damals hat mich diese Nachbarin zu einer christlichen Hochzeit der Adventgemeinde mitgenommen. Da waren etwa 80, 100 Leute da. Ich glaube, es waren mehr. Und das, was ich dort erlebt habe, in den 8 Stunden, wo ich dort war, das hat mein Leben total auf den Kopf gestellt. Haben Sie noch die Probleme noch im Kopf, die ich in meinem Kopf hatte? Ja? Mit diesen Problemen, mit diesen Belastungen komme ich zu einer christlichen Hochzeit. Wir waren 8 Stunden zusammen und als wir auf dem Weg zurück waren, von dieser Stätte, wo die Feier war, ich war wie benommen im Auto. Denn was ich in diesen 8 Stunden erlebt hatte, das hat mich bewegt. Ich konnte es damals nicht beschreiben, was es war. Was war es denn eigentlich? Aber ich hatte Heimweh zu den Leuten. Ich wollte unbedingt zu den Leuten zurück. Können Sie in 8 Stunden Heimweh bekommen? Jetzt sind wir 1,5 Jahre in der Schweiz. In der wunderschönen Schweiz, in unserer Schweiz. Wir identifizieren uns mit der Schweiz. Und es hat viele Jahre gebraucht, als Preuße, als Norddeutscher, ja, Preuße in Oberbayern, die Landschaft zu lieben. Die Berge und die Seen, die 1000 Seen. Wir haben sogar direkt vor unserem Haus einen See. Ja? Kann man reinspringen, Schlitten fahren, Schlittschuh fahren und so weiter. Aber in 8 Stunden entwickeln sie kein Heimweh. Das geht nicht. Aber ich hatte es. Ich wollte unbedingt zu diesen Leuten. Sie hatten etwas, wonach ich gesucht hatte. Viele, viele, viele Jahre. Und ich fragte dann diese Nachbarin und ihren Mann, warum waren die Menschen anders als die Menschen, die ich kannte? Und ich kannte viele Deutsche und Ausländer. Und sie sagte mir etwas, was mich fast zerstört hat. Sie sagte als Antwort, diese Leute kennen Gott persönlich. Das klingt vielleicht für sie relativ normal. Aber für einen Moslem klingt das total unnormal. Ein Mensch kann nicht Allah persönlich kennenlernen. Der Mensch ist niemand. So wurden wir im Islam geprägt. Und jetzt höre ich von dieser Christin im Auto, dass diese Christen, und im Hinterkopf habe ich diese negativen Punkte im Kopf, müssen Sie verstehen, diese Ungläubige kennen Gott persönlich, das war für mich eine Katastrophe. Sag ich, ja, Moment mal, was ist denn jetzt los? Und dann fragte ich, ja, wer ist denn dieser Gott, den Sie persönlich kennen? Und dann sagte die Nachbarin, dieser Gott ist Jesus Christus. Und das klingt für sie normal. Für den Christen. Was haben Sie gesehen? Gotteslästerung war meine erste Reaktion. Was? Jesus Christus, Gott, Gotteslästerung, dachte ich mir. Mein Gott, habe ich mir gedacht. Vergib mir Allah, wo bin ich dahin geraten? Ja, habe ich dann gesagt. Jesus Christus ist für einen Moslem kein Gott. Er ist ein Prophet. Und dann dachte ich mir, naja, dann will ich eine weitere Frage stellen, die dritte, vielleicht die wichtigste Frage im Leben der Menschen. Dann habe ich gesagt, ja, wie lernt man diesen Gott Jesus persönlich kennen? Ist das eine berechtigte Frage? Wenn jemand sagt, ja, Jesus ist dieser Gott, ja, wie lernt man das? Wie macht man das? Und dann wie aus der Pistole geschossen, sagt sie, durch die Bibel, durch sein Wort. Was glauben Sie, was ich gedacht habe? Eine dritte Katastrophe. Die Bibel ist verfälscht. Stimmt eh nicht mehr. Deshalb kam die 4. Offenbarung. Und mit diesen katastrophalen Antworten bin ich nach Hause gegangen und ich war total durcheinander. Auf der einen Seite dieses Erlebnis, dass sie etwas hatten, was ich nicht definieren konnte. Was war denn das? Aber es hat mich angesprochen. Es hat mein Herz erwärmt. Auf der anderen Seite diese katastrophalen Antworten. Mein Gott, dachte ich mir. Und es hat mich total verwirrt. Ich bin nach Hause, habe unglaubliche Fragen gehabt, viele, viele, viele Fragen und niemand konnte mir diese Fragen beantworten. Und da bin ich wieder zu der Nachbarin gegangen. Da ich, hör mal, ich bin total durcheinander. Diese ganzen Erlebnisse, diese Fragen, die ich habe, kannst du mir Antworten geben? Und sie tat etwas ganz Seltsames. Sie ging zu einem Bücherregal, holte eine große Bibel raus und streckte mir die Bibel entgegen und sagte, hey, Nefzat, Alci, hier stehen die Antworten drin. Nimm und lies. Was glauben Sie, was ich mir gedacht habe? Mein Gott, habe ich mir gedacht, dieses verfälschte Buch der Christen will sie mir jetzt geben. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Bibel in der Hand gehabt. Noch nie. Ich möchte Ihnen das deshalb erzählen, dass Sie vielleicht ein bisschen nachempfinden, was in einem Moslem vor sich geht. Und eine Stimme sagt in mir, nimm es nicht. Du wirst zu dem Schluss kommen, der Koran ist richtig. Mach dir die Arbeit nicht. Die andere sagte, nimm es. Nimm es und lies darin. Und es entstand ein Kampf in mir. Und ich habe irgendwie dieses Buch genommen, ab nach Hause. Und zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich eine Bibel in der Hand und habe eine Bibel aufgeschlagen, habe angefangen zu lesen. Das war
ein komisches Gefühl, sage ich Ihnen. Ja? Das habe ich noch nie erlebt. Wenn man ein Buch bekommt, wo liest man ein Buch? Oder wie liest man ein Buch? Von der ersten Seite, ne? Ich habe natürlich aufgeschlagen, die erste Seite, angefangen zu lesen. Dann lese ich, ja, Gott hat die ganze Menschheit geschaffen, Gott hat die Welt geschaffen. Und ich dachte mir, ja, das kenne ich ja. Wir haben ja vorhin angeschaut, ja. Moslems glauben ja auch an die Schöpfung. So, ja, das klingt schon mal gut, ja. Und dann habe ich gelesen, Abraham. Und als ich dann Abraham las, Abraham nicht mit Sarah und so, dann hat mein Herz gehüpft vor Freude. Oh, habe ich mir gedacht, wenn der Abraham schon in der Bibel drin ist, dann wird es gut werden. Ja? Und dann kam ich zu den Kapiteln, wo es dann hieß, der wurde so alt, zeugte den, dann wurde er so alt, zeugte den, dann wurde er so alt, zeugte den, dann wurde er so alt, zeugte den. Die Genealogie, Stammbaum, ne? Kapitel über Kapitel. Ich dachte mir, was ist denn das für ein Unsinn? Sie müssen verstehen, ich habe keine Ahnung mit der Bibel gehabt. Und ich lese Kapitel über die Stammbäume. Der wurde so alt, zeugte den, der wurde so alt, zeugte den. Haben Sie schon mal in der Bibel die Stammbäume durchgelesen? Diese etlichen Kapitel? Schauen Sie sich das mal an. Ja, und dann war ich natürlich enttäuscht, habe die Bibel sofort zur Seite gelegt. Das ist so ein Unsinn, Stammbäume in der Bibel. Aber nach dem islamischen Gedankengut, rezitiere, habe ich mir gedacht, ich nehme die Bibel weiter und ich zitiere, ich lese. Und irgendwann kommt das Gefühl der Heiligkeit. Dann habe ich in der Mitte gelesen, dann habe ich weiter hinten gelesen, einfach so querfeldein durcheinander in der Offenbarung. Haben Sie schon mal die Offenbarung durchgelesen? Da kam ein Tier aus dem Meer, da kam ein Tier aus der Erde. Heuschrecken, Monster, Drache, 10 Köpfe, 10 Hörner und Pferde und Löwen und Lamm. Ich dachte, ich bin im Zoo. Ganz offen und ehrlich, ich dachte, ich bin im Zoo. Ich konnte damit nicht anfangen. Aber was soll denn das? Und das kann natürlich einem Moslem passieren. Deshalb erzähle ich das. Und dann kam ich über diese Nachbarin dann zu meiner Arbeitsstelle, wo ich dann meine Lehre angefangen habe. Ich habe Koch gelernt, also den Leuten die Suppe zu versalzen oder zu versüßen, je nachdem. Und dort in einem Hauskreis in dieser Kirche haben wir dann diese tausend Puzzleteile langsam geordnet. Und das wird vielen Moslems so gehen, dass sie mit diesen Puzzleteilen nicht zurechtkommen. Ja? Man braucht Hilfe. Wie soll das verstanden werden? Und eines Tages, als wir so studierten in diesem Puzzle-Durcheinander, war das Puzzlebild fertig. Und ich wusste in diesem Moment sofort, warum diese Menschen auf der Hochzeit anders waren. Sofort. Und ich werde Ihnen das ganz kurz erklären. Aber bevor ich dieses christliche Puzzleteil der Bibel erkläre, lassen Sie mich ganz kurz erklären, wie Erlösung im Islam ausschaut. Sie müssen am jüngsten Tag, müssen Sie einen Test bestehen. Sie müssen eine Prüfung bestehen. Und die Prüfung besteht darin, dass Sie über eine große Kluft, wo ein Seil gespannt ist, drüber balancieren müssen. Und das wird die Bridge of Destiny, die Schicksalsbrücke genannt. Das ist im Fleisch und Blut des Volks Moslem eigentlich drin. Am Ende, am Gerichtstag, am Auferstehungstag, da muss jeder Mensch eine Prüfung ablegen, über dieses Seil balancieren. Und wenn du auf der anderen Seite bist, dann bist du im Paradies. Und ich dachte in meinem jugendlichen Leichtsinn, ich mache viel Sport, damit ich gut balancieren kann. Aber das Ganze hatte einen Haken. Das Seil ist so dünn wie ein Haar und so scharf wie eine Rasierklinge. Stellen Sie sich mal vor, ich steige drauf, dann gibt es mich zweimal. Manch einer würde sagen, einmal ist schon eine Katastrophe, ja? Und dann fallen Sie runter von dem Seil. Wissen Sie, was es dann gibt? Ich meine das nicht böse. Es gibt Kebab, ja? Sie werden gebraten, geheilt. Gebraten, geheilt, ja? Und dann geht der ganze Kreislauf gebraten, geheilt, ständig. Und ich muss Ihnen ganz offen bekennen,
das hat mir Angst gemacht. Verständlich, dass es Angst macht? Stellen Sie sich vor, Sie müssen über dieses Seil balancieren. Und Sie werden es wahrscheinlich nicht schaffen, weil die Waage nicht auf Ihrer Seite ist. Und wer weiß, schaffen Sie es oder nicht. Das hat mir Angst gemacht. Und als ich dann dieses christliche Bild sah, dieses komplette Bild, was will denn Gott? Das war ja die Frage auch von mir. Was will denn dieses große, dicke Buch, 66 Bücher, in 1600 Jahren entstanden, die Bibel? Was will denn Gott durch diese Bibel? Und eines Tages sah ich das Gesamtbild. Wissen Sie, wie das Gesamtbild ausschaut? Da ist eine große Kluft und ich muss auf die andere Seite. Fast kein Unterschied. Jetzt staunen Sie aber, wo ist der Unterschied jetzt? Und über diese Kluft ist nicht ein Seil gespannt, sondern eine wunderschöne Brücke. Und Gott steht auf der Seite der Brücke und sagt, Nefzat Alci, in Istanbul geboren, aufgewachsen in Deutschland. Ich lade dich herzlich ein, geh über diese Brücke. Und diese Brücke ist Jesus Christus. Als das mir klar wurde, sind mir 1000 Kilo von den Schultern gefallen. Mir wurde es ganz klar und deutlich, ich wusste sofort, warum diese Menschen auf der Hochzeit anders waren. Ich frage Sie jetzt mal eine ganz ehrliche Frage. Sie stehen jetzt auf dieser Seite der Kluft. Sie haben auf der linken Seite das Seil, dünn wie ein Haar, scharf wie eine Rasierklinge. Und auf der rechten Seite ist eine wunderschöne Brücke. Ich frage Sie, welchen Weg werden Sie wählen? Seien Sie mal ganz ehrlich. Verstehen Sie? Mir war sofort klar, warum diese Menschen etwas hatten, was ich nicht hatte. Ich konnte mit dem Bild, mit dem Seil nie Frieden in meinem Herzen haben. Und ich behaupte, viele Menschen und die meisten, wenn sie nicht wissen, wie sie auf die andere Seite kommen, haben sie keinen Frieden. Und genau das hatte ich nicht. Und genau diesen Frieden, diesen himmlischen Frieden, habe ich bei diesen Menschen gespürt. Es war unglaublich, ich konnte es nicht in Worte fassen. Aber ich wusste, es ist etwas da, was ich nicht habe. Was war's? Und als ich dann dieses Bild der Erlösung sah in der Bibel, sagte ich, jetzt weiß ich's, warum diese Menschen Frieden haben. Diese Spannung über das Seil zu gehen und nicht zu bestehen, das schafft Unfrieden. Und dann habe ich gesagt, jawohl, ich möchte über diese Brücke gehen. Ich möchte Ja sagen zu Jesus. Und wie macht man das als Mensch, der Jesus nicht kennt? Man geht durch die Taufe, durch die Erwachsenentaufe. Mir war klar, ich brauche Jesus, um auf die andere Seite zu kommen. Und ich habe Ja gesagt, jawohl, durch die Taufe, ich schließe diesen Bund mit dir. Und ich will auf die andere Seite, ich will erlöst werden, ich will Frieden in meinem Herzen haben. Und dann habe ich das jedem erzählt. Ich bin eigentlich ein sehr schüchterner Mensch. Ich bin sehr schüchtern eigentlich, ja. Ich habe das jedem erzählt. Ich habe die Brücke gefunden. Als ich beim Arzt war, habe ich dann gesagt, ich habe die Brücke gefunden. Ob ich draußen war, habe ich gesagt, die Leute haben mich angeschaut. Was hat er gefunden, ja? Ich habe es jedem erzählt. Ich dachte, das ist die Erkenntnis meines Lebens. Das muss jeder wissen. Ich habe die Brücke gefunden. Dann habe ich meinen Vater angerufen. Papa, ich habe die Brücke gefunden. Bridge of Destiny, Schicksalsbrücke. Ich habe einen Weg gefunden, wie ich auf die andere Seite kommen kann. Dann sagte er, mein Sohn, der Herr segne dich. Gut, dass du was gefunden hast, was du verloren hast. Das war erstmal positiv, ja. Sagte, jawohl, Papa, du kannst mir sagen, ich bin glücklich. Du bist ein glücklicher Sohn, du hast etwas gefunden. Ich habe die Brücke gefunden. Und ich bin Christ geworden. Ich habe die Erlösungsnachricht, die Brücke angenommen. Ich wurde getauft. Was hast du getan? Seine Stimme wurde dann ein bisschen streng. Was hast du getan? Dann bin ich leiser geworden. Und er schimpfte und er schnaubte. Und ich habe mich nichts mehr getraut zu sagen. Und er hat gesagt, was du da getan hast, hat unserer Familie Schande bereitet. Verstehen Sie, warum es für meinen Vater eine Schande ist? Verstehen Sie das? Weil wenn einer ein Christ wird, wird er eine Blamage. Er wird eine Schande. Ja? Das ist so tief drin in den Knochen, im Blut. Und er hat das Telefon aufgelegt. Und ich habe dann gesagt, ja, ich habe doch die Brücke gefunden. Und es hat mich sehr verletzt. Und dann hat mein Vater nach einigen Tagen eine 2-Stunden-Kassette besprochen. Damals gab es diese langen Kassetten noch im Zeitalter der Kassetten. Die gibt es ja fast nicht mehr. Ja? 2 Stunden. eine Predigt gehalten, eine Strafpredigt. Das habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Und zum Schluss sagt er dann in der Strafpredigt, wenn du auf diesem Weg bleibst, dann bist du für uns tot. Dich gibt es nicht mehr, du bist ausradiert für uns und ich enterbe dich hiermit sofort. Was werden sie tun? Werden sie wieder zu dem Seil zurückgehen wollen? Was hätten sie gemacht? Ich habe gesagt, nein, die Brücke, niemals gebe ich diese Brücke her. Ich habe sie gefunden, es hat mir Frieden geschafft. Ja? Und endlich erlöst zu sein durch die Liebe Gottes und Jesus ist diese Brücke. Ich habe mich entschieden für diesen Glauben und es war eine Funkstille zwischen meinen Eltern und mir. Wie gesagt, ich kam nach Bad Aibling, habe dort meine Kochlehre gemacht und eines Tages musste ich mich mal ganz, ganz böse schneiden in meinen Finger. Man sieht die Narbe noch hier an meinem Daumen und ich musste dann auf die Pflege. Und da hat mich so ein nettes Mädchen verbunden, ja, meinen Finger. Und ich dachte mir, das ist aber ein nettes Mädchen. Sie ist schüchtern, ich bin schüchtern, das passt gut zusammen, ne? Und dann jedes Mal, wenn ich mich dann immer neu geschnitten hatte, bin ich rauf, habe dann mich von ihr verbinden lassen, ja. Ich habe mich relativ oft geschnitten, kann ich Ihnen sagen, ja. Es war keine Strategie, sondern es passiert manchmal als Koch, wenn man sehr schnell schneiden muss wie ein Maschinengewehr und am besten nicht hinschauen, dann erwischt man ein bisschen Eiweiß, ja. Und das soll ja nicht in die Speise rein. Da musste ich öfters verbunden werden. Da habe ich mein Mädchen kennengelernt und immer besser kennengelernt. Und irgendwann, wenn man sich so gut kennt, was sagt man dann? Ne? Ja, willst du meine Frau werden? Willst du das Kissen mit mir teilen? Nicht bis zum Ende unseres Lebens, so orientalisch. Ne? Und sie sagte ja. Und die ganzen Hochzeitsvorbereitungen liefen. Und plötzlich, 6, 7 Wochen vor der Hochzeit, schießt es mir in meinen Kopf. Was machst du mit deinen Eltern? Stellen Sie sich mal vor, Sie wollen heiraten, ausradiert, weg, gibt es nicht mehr, enterbt. Und da habe ich gekämpft. Was wird es geben, wenn Sie kommen? Gibt es ein Theater oder was? Und dann haben wir uns entschieden, wir laden Sie ein. Wir haben Sie eingeladen und die Tage vergingen wie Butter unter der Sonne. Es kam keine Antwort. Einen Tag vor der standesamtlichen Hochzeit ruft mich mein Bruder an. Wann ist das? Wo ist das? Wir kommen. Tschüss. Dachte ich mir, das klingt aber nicht gut. Was wird es da geben? Und dann kamen sie zu der Hochzeit standesamtlich. Und am nächsten Tag war die kirchliche Hochzeit. Sie müssen sich vorstellen, meine Eltern, meine Verwandten sitzen zum ersten Mal in einer christlichen Kirche, sehen da vorne ihren Sohn, der Christ geworden ist und jetzt auch noch eine Christin heiratet. Können Sie sich die Gesichter vorstellen von meinen Verwandten? Leider habe ich die Bilder nicht dabei, aber vielleicht ein andermal zeige ich Ihnen die Bilder mal. Es wurden Bilder gemacht und meine Verwandten saßen in den ersten 1, 2 Reihen. Sie müssen die Gesichter sehen, alle so richtig ernst, so schauen Sie so, dicke Augenbrauen und richtig finster. Weil die wissen ganz genau, hier werden Fotos geschossen und die Fotos werden überall in der Verwandtschaft gezeigt. Und wenn sie strahlen würden, würden sie ja zustimmen, ne? Und das wissen sie. Deshalb so eine finstere Miene, alle schauen ganz ernst, ja. So wie Mafiosos auf türkische Version, ja. Und das hat mir nicht gefallen. Das war mein Tag, mein großer Tag mit meiner Perle, ja. Und dann hatten wir die Hochzeitsfeier. Waren auch so 8, 9 Stunden. Und dann wurde nochmal ein Bild gemacht. Ein Gruppenfoto. Und auf einmal strahlen alle meine Verwandten, als würden sie für Dentacard oder für eine Zahnpasta Werbung machen. Sie haben richtig die Zähne und strahlen. Und da denken sie, was ist jetzt los? Und wenn Sie diese Fotos bei mir sehen, in meinem Album, werden Sie diese Unterschiede sehen. Da griescremig, finster und ernst. Und dann einige Stunden später richtig freundlich ausgeglichen. Was ist passiert? Auch meine Eltern und Verwandten haben eine christliche Hochzeit erlebt. Während der Hochzeitsfeier rempelt mich mein Vater an und sagt, mein Sohn, was ist hier los? Die Leute sind so nett, so freundlich, so, die haben etwas, ich weiß genau, er kann es nicht definieren, ja? Ich konnte es auch nicht definieren. Und kaum war er fertig, mein Bruder, hey, was ist hier los? Es ist so, als würden Sie uns schon lange kennen. Wir fühlen uns wohl, was ist hier los? Was glauben Sie, was ich Ihnen gesagt habe? Wisst ihr, habe ich gesagt, diese Menschen kennen Gott persönlich. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Weil das können Moslems nicht. Ich weiß, viele sagen, dass sie es vielleicht können, aber das können sie nicht. Es ist eine Theologie, dass das nicht geht. Ich bin nichts. Ich bin ein Niemand. Dass Gott sich herunterneigt zu einem Niemand. Dass wir ihn erleben könnten. Das gibt es im Islam nicht. Und deshalb eben dieses Strahlen. Da ist etwas. Und dann waren wir bei meinen Schwiegereltern so am Kamin und am Kachelofen. Und dann fragt mich mein Vater, warum bist du jetzt Christ geworden? Dann habe ich gesagt, Vater, ich habe genau das erlebt, was du erlebt hast. Ich habe gespürt, dass diese Menschen etwas haben, wonach ich mein Leben lang suche. Und ich habe es gefunden. Ich habe die Brücke gefunden. Und die Brücke ist Jesus Christus zur Erlösung. Weil Gott uns liebt, hat er diese Brücke eingerichtet. Und dann sagte mein Vater ein Wort, was ich nie vergessen werde. Er hat gesagt, mein Sohn, ich habe dich angegriffen. Ich musste es tun. Weil du etwas getan hast, was in unseren Augen falsch ist. Aber ich habe gesehen, ich habe erlebt, dass es etwas gibt, was du gefunden hast. Und ich verstehe, warum du das getan hast. Und dann sagt er diese Worte, die ich nie vergessen werde. Mach weiter so. Du bist gut aufgehoben, mein Sohn. Mach weiter so. Und es hat mich positiv getroffen. Aber ich war erstaunt. Wie konnte mein Vater, meine Verwandtschaft ihre Meinung ändern? Und warum? Wissen Sie warum? Weil er Menschen erlebt hat, die über diese Brücke gegangen sind und das schafft Frieden. Und es ist etwas sehr Schönes. Und unsere christliche Nachricht und unsere biblische Nachricht ist etwas Wunderbares. Es schafft Frieden für heute und für jetzt. Und wenn es das nicht hätte, warum reden wir vom Christentum? Was ist die Kraft des Christentums? Wenn nicht die Erlösung durch seinen Sohn und dieser himmlische Friede. Deshalb stehe ich hier vor Ihnen. Mit ganzer Größe oder mit ganzer Kürze, wie Sie es nehmen wollen. Ich stehe hier, weil ich Menschen erlebt habe, die den Frieden Gottes in ihrem Herzen hatten. Das ist der einzige Grund, warum ich mich geöffnet habe, nachzuforschen, was es auf sich hat mit dieser Sache. Deshalb habe ich den Glauben über diese Brücke durch Jesus angenommen. Das ist meine Geschichte.
Ich glaube, wir sind beeindruckt von dem, was wir hören durften. Vielleicht die einen zuerst von der Theorie, aber jetzt denke ich noch mehr von der praktischen Lebenserfahrung. Wir haben uns vorgestellt, dass es vielleicht möglich ist, noch ein paar Fragen zu stellen. Wenn unter Ihnen jemand da ist, der irgendeine Frage stellen möchte, dann würden wir gerade jetzt die Möglichkeit dazu geben. Ich habe hier ein Mikrofon, da kann ich gern zu dem kommen, der die Hand aufhebt. Und dann wird Nefzat Alci sicher bereit sein, auch noch etwas darauf zu sagen, wenn Ihnen etwas unter den Nägeln brennt. Ja, ich komme schnell dahin. Können sitzen bleiben.
Ich habe in Tunesien einen Ramadan miterlebt und habe festgestellt, dass die Leute nur tagsüber fasten.
Richtig.
Und nachts essen.
Ja. Wenn die Sonne untergeht, da gibt es ein Festessen. Und dieses Essen wird eröffnet mit einem Iftar, mit einem süßen Getränk. Und dann sitzt die ganze Familie da an den Töpfen und es riecht und duftet bis zum geht nicht mehr und es wird gegessen. Und bevor die Sonne wieder aufgeht, so eine Stunde, ein, zwei Stunden davor, da wird es nochmal so reingehauen, gegessen. Und ich denke, sonst würde man das am Tag 30 Tage lang nicht aushalten. Das ist richtig so. Am Tag wird gefastet. Meine ernsten und meine sehr, ja, nicht schlimmsten Fastenzeiten, das war, wenn die Fastenzeit im Sommer war. Wenn es 30, 35 Grad hatte, im Schatten, und da sollte man nichts trinken. Und das ist schon ein bisschen hart dann, nicht? War schon heftig.
Gut. Gibt es, da hinten ist eine weitere Frage.
Ist Allah genau der gleiche Gott wie Gott Abraham?
Wenn der Moslem von Allah spricht, dann meint er dieses höhere Wesen Gott. Das müssen wir ihm zubilligen, so war auch mein Verständnis früher. Aber was sein kann und was auch bei anderen Religionen, die nur ein höheres Wesen kennen, aber ihn nicht richtig kennen, kann sein eben, dass das Gottesbild nicht komplett ist. Also mein Gottesbild zum Beispiel war nicht komplett. Allah war für mich Gott, dieses höhere Wesen, der alles geschaffen hat, aber ich hatte nicht die volle Kenntnis über ihn. Und ich habe einen Schlüssel gefunden für mich, ich sage das hier in aller Offenheit, als ich das Leben Jesu angeschaut hatte in den Evangelien, habe ich den Schlüssel gefunden, wie Gott ist. Denn viele Menschen, viele Religionen wissen nicht, wie ein höheres Wesen ist. Oder? Das sagen mir viele in den Interviews, wenn ich mit ihnen spreche. Und der Schlüssel ist Jesus. Jesus sagt, so wie ich bin, so ist der Vater. Sein Ringen, seine Liebe, seine Zuneigung, sein Engagement und seine Hingabe, so ist der Vater. So konnte ich diesen biblischen Gott, ja, für mich war er früher Allah natürlich, noch besser verstehen, habe ein komplettes Bild bekommen.
Du hast die 99 Namen erwähnt. Von
ja, einen Namen, Dankeschön. Gut aufgepasst, sehr, sehr, sehr gut, ja. Es gibt sehr große und tolle Namen über Allah, aber dieser Name, der mich am meisten fasziniert hat, der in den 99 Namen nicht vorkommt, steht in 1. Johannes 4, Vers, meine ich, 8, denke ich, wo es heißt, Gott ist Liebe. Und dieser Name kommt in den 99 Namen nicht vor. Deshalb heißt es ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt und gab. Also er hat durch seine Liebe alles investiert, was er investieren konnte, gab seinen Sohn, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und genau diese Liebe, diesen ersten Schritt zu tun, Gott macht den ersten Schritt runter. Viele andere Religionen versuchen, die Schritte nach oben zu tun, Leistung zu erbringen, um hochzukommen. Und bei der wahren Liebe ist es anders. Die wahre Liebe sagt, ihr lieben Kinder, ihr könnt es nicht. Aber ich komme zu euch. Deshalb gebe ich mein Wertvollstes, damit ihr über die Brücke gehen könnt. Es war der Name Liebe. Gott ist Liebe.
Du hast uns geholfen, den Islam nicht so zu sehen, wie er uns in der Presse oft begegnet. Wir leben heute in der Schweiz in einer Situation, in der man sehr viel Angst vor dem Islam spürt. Und es gibt ja einige Kritik, die vielleicht auch in diese Pauschalverurteilung hineingeht. Die Zwangsehe, der Kopftuchzwang, das Minarett als Symbol einer islamischen Vereinnahmung des Westens. All diese Dinge sind ja da und schüren auch viele Ängste. Was sagst du den Schweizern, die in diesen Bereichen ein Problem haben? Denken sie am Islam vorbei oder was, wie kann man ihnen helfen?
Natürlich sollte ich mich jetzt hüten zu politisieren. Manchmal kommen so Politiker und Soziologen und Anthropologen, die fragen so manche Fragen, weil ich auch diesen Bereich sehr intensiv für mich auch studiert habe. Da gebe ich schon eine Antwort, aber ich möchte vermeiden, hier einen politischen Impuls oder eine Wegweisung zu geben. Vielleicht nur so viel. Ich glaube, wenn wir diese Punkte, die wir heute gehört haben, ein bisschen beherzigen und sie im Herzen haben, und diesen Menschen wirklich mit unserer christlichen Liebe und Respekt begegnen, werden wir Freunde gewinnen. Das möchte ich als Antwort geben. Wir haben in der Schweiz dieses wunderbare Vorrecht, Religionsfreiheit zu haben. Und ich finde, das ist eine sehr gute menschliche Errungenschaft. Meinen Sie das nicht? Und wir sollten diese Errungenschaft jetzt nicht kippen, weil eine Minderheit sich in der Schweiz wohlfühlt, weil vielleicht eine Minderheit sogar Schweizer sind, von ihrem Denken, sogar Schweizer Staatsbürger. Ich bin noch keiner, wer weiß, mal sehen. Und wir sollten ihnen diese Freiheit einräumen. Wir können jetzt bei Einzelnen keinen Kuhhandel machen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich sage das jetzt. Ich möchte nicht politisieren. Ich möchte auch keine politischen Hinweise geben. Ich möchte mich da distanziert halten. Aber wenn wir die Freiheit opfern, kann es morgen vielleicht Sie oder mich treffen. Verstehen Sie? Und wir sollten dieses wunderbare Recht der Religionsfreiheit nicht einfach so opfern. Das sind Menschen, die sich hier wohlfühlen. Die sprechen Schweizerdeutsch, da wackeln nur noch die Ohren, ja, und so. Ich finde das gut. Sie fühlen sich hier wohl. Und sie haben einen bestimmten Lebensstil, eine bestimmte Haltung. Die ist ein bisschen strange, ein bisschen fremd. Ja, es ist so. Und ich fand auch gut, dass unsere Außenministerin, als sie da so einen islamischen Besuch gemacht hat in einem Land, Kopftuch getragen hat. Das zeigt, dass die Schweizer Respekt und Achtung haben und die Dinge sehr gut einordnen können. Es war eine sehr gute Geste. Und es ist bei denen so, hier vielleicht in der Schweiz oder in Europa kriegen die Jugendlichen, die Mädchen vielleicht größere Probleme, wenn sie plötzlich ohne Kopftuch leben und auf einmal mit Kopftuch rumlaufen müssen, weil sie beide Kulturen kennen. Ja? Die Freiheit und plötzlich die Gebundenheit. Das kann da und dort zu Schwierigkeiten führen, bei diesen Leuten selber. Aber da beobachte ich einen Prozess der Säkularisierung. Das heißt, die Frage ist, ob Säkularisierung gut ist. Nehmen Sie diese Frage mit nach Hause, und werden Sie sehen, was Sie für Antworten finden. Säkularisierung ist auch gut, weil es auch eine Liberalisierung bedeuten kann. Aber Säkularisierung kann auch einen Werteverfall bedeuten. Und das könnte kritisch werden. Wenn auch wir säkular werden, verweltlicht werden, unsere biblische, christliche Hoffnung verlieren würden. Das wäre auch nicht gut. Vielleicht in diesem Sinne, so diese Antwort, die ist nicht einfach zu beantworten, aber diese Leute leben hier, sie fühlen sich wohl, sie wollen ihren Glauben ausleben. Natürlich, wenn plötzlich in Bern eine islamische Moschee steht mit Minarett und der Muezzin ruft zum Gebet, dann meint man, man ist in 1001 Nacht in Bagdad. Ja? Das könnte man meinen. Aber wir sollten unsere religiöse Freiheit nicht aufgeben.
Okay. Was passiert mit einem Moslem, der freiwillig in den Tod geht? Was passiert danach?
Einem Moslem, der jetzt durch einen Gewaltakt sich zum Beispiel in die Luft jagt. Nach einer Überlieferung heißt es, dass wenn man einen Ungläubigen dabei tötet, kommt er direkt ins Paradies und kriegt noch einige Jungfrauen, glaube ich, mehr. Ja? Diese Haltung wird aber von der Masse der Moslems nicht geteilt. Es ist immer eine Minderheit, die religiöse Sachen missbraucht. Das kann ich wirklich bestätigen. Und vielleicht können Sie es selber bestätigen. Haben Sie Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen? Sind Sie wirklich so böse, wie Sie oft dargestellt werden? Das wird oft pauschal verurteilt. Ja? Die Masse ist gegen Gewalt. Die Masse ist für Einehe. Die Masse ist für Harmonie. Die Masse ist für Integration. Das kann ich hier bestätigen. Und zum Beispiel hört man Berichte, warum meldet sich die islamische Welt? Wir haben ja keinen religiösen Führer wie das Christentum. Das Christentum, die katholische Kirche, hat ja den Papst. Und dann gibt es die Bischöfe und was weiß ich, nicht den Patriarchen in der orthodoxen Kirche. Das gibt es ja im Islam nicht. Jedes Land hat ja ihre religiösen Muftis. Und manchmal sagen die Leute, warum sagt der Islam nichts und nimmt keine Stellung, wenn Menschen sich in die Luft jagen und Menschen töten? Und ich kann Ihnen garantieren, jeder islamischer Verband meldet sich. Jeder, ich kann es sogar Ihnen beweisen. Aber es wird nur so abgedrückt. Verstehen Sie? Und das ist ungerecht. Das ist so nicht in Ordnung. Sie melden sich, sie protestieren, aber sie kriegen so ein kleines Manschkalecke, ja, wo es heißt, wir islamischer Verband sind dagegen. Aber die Katastrophe wird hochgespielt. Hier geschieht eine Instrumentalisierung. Da sollten wir unsere Augen offen halten, bitte. Ich möchte ein bisschen aufklären. Ich möchte kein Verteidiger irgendeiner Religion sein. Ich bin für Gerechtigkeit, für Ehrlichkeit, für Menschlichkeit. Und das sollten wir als gebildete Leute im Westen besonders an den Tag legen.
Ist noch irgendjemand da? Da hinten sind noch ein paar Fragen. Ja, ich denke, wir können von der Zeit her noch etwas.
Sie haben noch ein bisschen Geduld.
Ja? Ich bin mit einer türkischen Familie befreundet. Und was mir eigentlich verwundert, egal welche Sparte von Gesprächen wir führen, was mich am meisten nicht überzeugen kann, ist das Kopftuch. Sie haben Kopftücher, der Mann darf die Frau ohne Kopftuch sehen, selbst der Bruder nicht, der Vater nicht. Wenn man die jungen Frauen heute anguckt, sie haben so ein Kopftuch, aber sie sind so sexy-mäßig angezogen. Ja. Die älteren Frauen, die haben noch den Mantel, darf keiner die Haut sehen, kein Arm, kein Fuß und nichts. Ja. Also da haben wir keine Einigkeit gefunden. Jetzt möchte ich mir fragen, sind das verschiedene Religionsunterschiede, wo Sie haben, Glaubenspunkte oder was ist
das? Nein, es ist einfach unterschiedliche Prägung von verschiedenen Leuten. Die Tendenz geht eher dazu, dass man lockerer wird. Und das ist auch das, was meine Frau und andere auch sehr stark beobachten. Manche Leute haben wirklich nur ein Kopftuch, alles andere ist, da meinst du, du bist in einem Ding, also wo alles rausgedrückt wird, sage ich mal. Und da sieht man schon einen gewissen Widerspruch. Also es ist schon in gewisser Weise ein Widerspruch. Und das merken auch manche religiöse Imams, also die Prediger oder die Pastoren, die Priester, die merken das auch, wettern auch dagegen. Aber ich glaube, dass man auch das so verstehen sollte, die Moslems, die Ausländer gehen sozusagen in die Diaspora, in die Zerstreuung, in den Ausland. Und der Ausland ist für sie ja sozusagen Feindesgebiet oder Gefahr. Und weil sie jetzt in der Gefahr leben, wollen sie das noch genauer tun und beachten. Viele Moslems zum Beispiel in der Türkei lachen die Moslems in Deutschland aus. Gehen Sie mal nach Istanbul, Izmir, Ankara. Fahren Sie mal dorthin. Sie werden sagen, hey, ich bin in einer westlichen Stadt. Verstehen Sie? Da ist also eine Offenheit da. Aber hier meint man, muss man sich noch mehr schützen, weil man in der Gefahr lebt. Und deshalb kommt es dann oft so zu extremen Positionen. Das ist eine Erklärung dafür. In den islamischen Ländern selber haben diese Leute keine Probleme. Das ist so bekannt, das ist Gebrauch, das ist normal. Wir sollten uns da auch nicht aufregen, kriegen wir nur Magengeschwüre, Mundgeruch, muss nicht sein. Ja? Und das ist bei denen normal. Aber hier im Westen könnten wir und könnten diese Menschen Probleme kriegen. Das ist richtig. Ja. Sind da noch abschließende Fragen?
Also mir ist Familie und Glauben hochgeschrieben. Jetzt möchte ich gerne wissen, wie ist das mit dem Vater, wie weit ist der jetzt?
Ja. Also mein Vater, meine Verwandten haben eine sehr, sehr, sehr gute Meinung von mir, von meiner Verwandtschaft, also meine Verwandtschaft. Und sie sind sehr offen, aber im Islam gibt es ein Problem. Das heißt, der Moslem darf in der Öffentlichkeit sein Gesicht nicht verlieren. Das heißt, auch wenn mein Vater mir das persönlich sagt, im engen Kreis, es ist gut, was du machst, mach weiter so. Wie soll ich sagen, das ist einmal passiert, auch öffentlich, da wurde ich wirklich, ich war sehr erstaunt. Ich hatte mit meiner jung verheirateten Frau einen Besuch gemacht bei den Verwandten, so ein Reihum-Besuch. Und dann sagte mein Vater am letzten Tag, wir waren nur 2-3 Tage da, jetzt besuchen wir den Big Boss Onkel. Und das war der Onkel, der am meisten geschossen und kritisiert hat. Und mir ist richtig schlecht geworden, als ich das hörte. Oh, dachte ich mir. Und dann sind wir hingefahren und dann kamen die anderen Verwandten, die ich auch besucht hatte schon, die kamen auch hin, um zu sehen, was es da richtig gibt. Ja? Das war die Haltung. Und ich saß da drin und ich weiß gar nicht, wie mir wurde. Ja? Es war unglaublich. Also ich habe mich richtig kalt und kühl gefühlt, nicht cool. Ja? Und als dann mein Onkel mich ansah und so eine Andeutung zu meiner Frau machte und die Zähne zeigte, wusste ich, er wird jeden Moment loslegen. Dann gibt es Kebab bei mir nämlich, ja? Dann wird er mich grillen, ja? Und bevor er losgelegt hat oder loslegen wollte, fängt mein Vater von den Menschen zu erzählen auf der Hochzeit. Was für wunderbare Menschen das waren. Die haben etwas gehabt, den Frieden in ihrem Herzen. Und die Atmosphäre, der Gesichtsausdruck von meinem Onkel ist dann, wurde entspannt, ja. Die Augenbrauen kamen in die richtige Position. Die haben so starke Augenbrauen, diese Leute, ja. Sehen Sie ja bei mir, die sind noch schwarz, ja. Und ich habe mich auch richtig entspannt und wohl gefühlt. Mein Vater hat wirklich einfach, ja, in der Situation vom Glauben erzählt. Das würde ein Moslem normalerweise nicht tun, weil er Angst hat, sein Gesicht zu verlieren. Aber er konnte das überzeugt erzählen. Und es hat zu einer Entspannung geführt. Sie haben Respekt vor mir. Ich bin ja nicht nur Christ geworden, ich habe nicht nur eine Christin geheiratet, ich habe ja später dann Theologie studiert, bin dann Pastor geworden, arbeite auch noch für Christen. Das sind drei radikale Fehler für einen Moslem, ja? Aber meine Verwandtschaft hat Respekt, Achtung, sie schätzt das, also sie schätzen das sehr und wir haben eine sehr gute interne Beziehung. Ein Bruder von mir ist auch gläubig geworden, also der zum Glauben gekommen ist, mein sozusagen, viertjüngster Bruder. Und er hat große Schwierigkeiten bekommen von den anderen Verwandten. Und meine anderen Geschwister sind sehr offen. Wir reden über Gott und die Welt total offen. Und es gibt wirklich keine Grenzen. Sie haben absolutes Vertrauen zu mir. Das ist auch eine gewisse Dankbarkeit, wo ich dem lieben Gott sagen möchte, das ist nicht normal, ja, diese Entwicklung. Jawohl.